Seit einiger Zeit begegnet uns in den Nachrichten täglich bei den Berichten aus dem Irak und aus Syrien ein neuer Begriff. IS. Eine Kampfgruppe, die sich den Namen Islamischer Staat gegeben hat. Diese von den Medien als Terrormiliz bezeichnete Gruppe zeichnete sich in den Kämpfen als äußerst radikal und brutal aus. Sie brüstet sich im Namen Allahs mit allen möglichen Gräueltaten. Dabei scheint diese Gruppe in ihrem Expansionsdrang unaufhaltsam zu sein. Sie hat bereits große Teile der Staatsgebiete des Irak und von Syrien unter ihre Herrschaft gebracht. Aber nicht nur in diesen Kampfgebieten taucht diese Gruppe auf. Sie hat auch bereits starken Einfluss in Ägypten, in Libyen und in Tunesien, also in all den Ländern, die erst kürzlich ihre Regierungen durch Revolutionen abgelöst haben. Außerdem bestehen Kontakte zu den Taliban in Pakistan, in Afghanistan. Es bestehen Kontakte zu Rebellionsgruppen überall in Afrika, bis weit in den Süden. In Kenia ist eine radikale Gruppe erst vor wenigen Tagen aufgefallen durch ein Massaker, das sie an einem Bus verübt haben, in dem unter anderem auch eine Reihe von Adventisten saßen. Inzwischen hat die Welt von dieser Terrorgruppe, die von dieser Terrorgruppe ausgehende Gefahr erkannt. Und es wurde eine Allianz aus vielen Staaten gebildet, die dem weiteren Vormarsch des IS Einhalt gebieten soll. Es werden zahlreiche Angriffe aus der Luft geflogen und dadurch werden die kurdischen Kämpfer unterstützt, die sich dieser Macht am Boden entgegenstellen. Über die Ziele dieser Gruppe war man sich längere Zeit nicht klar. Man vernahm, dass der Anführer der Bande die eroberten Gebiete als Kalifat ausgerufen hat. In den Botschaften, die verbreitet werden, ist davon die Rede, dass man einen Gottesstaat ausgerufen hat, in dem einzig der wahre Glaube des Islam verteidigt würde. Und als nächstes Ziel soll nach der Eroberung von Irak und Syrien Palästina erobert werden, um den Staat Israel auszulöschen. Und dann soll letztlich eine weltweite Nation entstehen, in der einzig die wahren Gläubigen von Allah herrschen, nachdem alle Ungläubigen final vernichtet worden sind. Nicht wenig erstaunt war ich über eine Notiz, die ich im Magazin Der Spiegel vom 10. November 2014 las. Unter der Überschrift BND warnt vor IS-Anschlag ist hier zu lesen. Der Bundesnachrichtendienst BND warnt davor, dass der Islamische Staat einen größeren öffentlichkeitswirksamen Terroranschlag im Westen verüben könnte. In einer internen BND-Analyse über die mediale Terrorstrategie der Islamisten heißt es, mit einem derartigen Anschlag könnten diese versuchen, die internationale Koalition zur Entsendung von Bodentruppen nach Syrien und in den Irak zu zwingen. Seit geraumer Zeit ziele die vor allem über das Internet verbreitete Propaganda des Islamischen Staates darauf ab, die vermeintlich finale Schlacht zwischen den reinsten und besten Mujahidin des IS und der Armee der Kreuzzügler einzuläuten. Das sei aus Sicht des IS Teil der endzeitlichen Prophezeiung. So der deutsche Auslandsnachrichtendienst. Seit September rufe der IS daher zu Anschlägen gegen alle Nationen auf, die sich an der Koalition gegen die Islamisten beteiligen. In der Oktoberausgabe des professionell produzierten Internetmagazins Dabiq nannte der IS auch Deutschland als Anschlagsziel. Kurz darauf verübten zwei mutmaßliche Einzeltäter Anschläge in Kanada. Nach Einschätzung des BND würde jedoch das Niveau solcher Anschläge nicht ausreichen, um den erhofften politischen Effekt zu erzielen. Eine deutlich folgenreichere Attacke im Westen oder auf westliche Ziele wäre demnach der nächste logische Schritt. Was kommt auf uns zu? Auf welche endzeitliche Prophezeiung sich der IS stützt, ist mir nicht bekannt. Gleichwohl habe ich mich gefragt, was uns die Heilige Schrift zum Thema finale Schlacht vermittelt. Wo findet sie statt? Wer kämpft in dieser Schlacht gegen wen? Und wie endet sie? Müssen wir uns darauf einstellen, dass jetzt das Weltende durch die Kämpfer des Islamischen Staats provoziert werden kann und unmittelbar bevorsteht? Ich lade euch ein, mit mir zusammen in der Offenbarung nachzulesen, dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 16, Vers 16. Und er versammelte sie an einem Ort, der hieß auf Hebräisch Hamagedon. Da findet sie also statt, die finale Schlacht. An einem Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. Und einen solchen Ort gibt es wirklich. Im Norden Palästinas, in der Nähe des Berges Karmel, befindet sich das Tal von Megiddo. Dort vermuten viele Bibelausleger den Schauplatz des nahe bevorstehenden letzten Weltkriegs. Oder war es vielleicht doch ein anderer Ort? Der Prophet Joel nennt uns in seiner Schilderung der letzten Ereignisse einen anderen Schlachtort. Joel, Kapitel 4, Vers 1. Joel 4, Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. Hier ist das Tal Josaphat in der Nähe von Jerusalem als Schauplatz genannt. Und in einer weiteren Beschreibung der Endzeitereignisse beim Propheten Hesekiel können wir im 38. Kapitel lesen, dass die letzte Schlacht einfach in den Bergen Israels stattfindet. Ich glaube, dass schon durch diese unterschiedlichen Angaben deutlich wird, dass wir wohl etwas gründlicher vorgehen müssen, um die Endzeitprophetie richtig zu verstehen. Und deshalb habe ich für die Vorbereitung dieser Predigt nicht nur unzählig viele Schriftstellen gelesen, sondern habe auch ein Büchlein studiert, das ich in meinem Bücherschrank gefunden habe. Das ist vor einiger Zeit im Saatkorn Verlag erschienen. Heißt Hamagedon, Ende und neuer Anfang. Geschrieben von Hans K. Larondel. Er hat sich die Mühe gemacht, die ganzen prophetischen Aussagen zur Endzeit zu analysieren, gegeneinander zu halten, abzuwägen, was im Einzelnen darunter zu verstehen ist. Und wer sich für das Thema interessiert, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, dieses Buch mal vorzuholen und zu studieren. Ich bin auch gern bereit, es auszuleihen für jemand, der es nicht hat. Was können wir lernen? Es gibt also in der Tat eine Reihe von Bibelauslegern, die die Meinung vertreten, die Offenbarung, der in Offenbarung 16 genannte Ort, der müsse buchstäblich geografisch verortet werden. Sie sehen damit in der letzten Auseinandersetzung eine Schlacht um das im Jahr 1948 neu gegründete Staatsgebilde Israel, das ja in dieser Region stark umstritten ist. Und radikale Palästinenser und ihre Freunde wollen diesen Staat Israel gerne vernichten. Und da gehören natürlich jetzt auch diese ganz extremen Kämpfer des IS mit dazu, die diese Auffassung vertreten. Aber geht es in der Offenbarung in Kapitel 16 wirklich, in dieser Vision des Johannes, wirklich um das Volk und die Religionsgemeinschaft der Juden? Soll der alte Bund, den Gott einst mit den Kindern Israel geschlossen hatte, tatsächlich erneuert werden? Oder ist mit dem Erscheinen von Jesus Christus auf dieser Welt etwas neu geworden? Jesus selbst hat mit Nachdruck und mit großem Ernst die jüdischen Führer seiner Zeit gewarnt. Wir lesen in Matthäus in Kapitel 21 in Vers 43. Matthäus 21, Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und schließlich sagt er selbst zu seinen Jüngern in Lukas, in Kapitel 12, Vers 32, Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Christus berief also seine 12 Apostel, die das neue messianische Israel darstellen, das er als meine Gemeinde bezeichnete. In der apostolischen Gemeinde waren die Christusgläubigen übrigen des alten Israel versammelt. Und wer sich aus dem Volk Israel aber nicht entschlossen hat, der Gemeinde Christi beizugeben, der war fortan nicht mehr von dem Bund betroffen. Und deshalb ist die endzeitliche Prophetie des Johannes in der Offenbarung wohl unter einer apokalyptischen Perspektive zu betrachten. Um was geht es in dieser Schilderung des Johannes in der Offenbarung? Es geht einerseits um die Aufrichtung des Reiches Gottes und andererseits um den Kampf Satans um die Weltherrschaft. Nachdem er den Kampf im Himmel verloren hat und auf die Erde geworfen wurde, versucht er die Herrschaft über die Bewohner der Erde zu erhalten. Und dabei ist ihm jedes Mittel recht, um dieses Ziel zu erreichen. Schon in der Versuchungsgeschichte will er Jesus überreden, seine Macht anzuerkennen. In Lukas, in Kapitel 4, Vers 5, ist diese Geschichte zu finden. Lukas 4, Vers 5. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dabei sein. Das ist das Bemühen Satans. Und in Offenbarung 15 und 16 wird dann der Beginn des Gerichtes Gottes über Satan und seine Nachfolger geschildert. In einer letzten Kraftanstrengung versucht er, seinen Herrschaftsanspruch weiter auszubauen. Und deshalb ergibt sich die Frage, gegen wen sich dieser Angriff richtet. Wohl nicht gegen die Juden, sondern es müssen die übrigen der Gemeinde Gottes sein, gegen die sich das Angriff Satans richtet. Und deshalb muss sich dieser Angriff auf alle Nachfolger Christi auf der ganzen Welt richten. Und nicht etwa auf eine örtlich begrenzte Streitmacht im Nahen Osten. Und in diese Auseinandersetzung fällt nun das Gericht Gottes, das zur Vernichtung Satans führen wird. Wie einst das Ägypten des Pharao wird die Erde mit schlimmen Katastrophen überschüttet. Sie sind in Kapitel 16 der Offenbarung aufgeführt. Lesen wir nochmal gemeinsam Offenbarung Kapitel 16, ab Vers 1. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel, aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und ihr Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaft und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne, und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tiers, und sein Reich wurde verfinstert. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen, wegen ihrer Geschwüre, und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Naturkatastrophen ungeahnten Ausmaßes brechen über die Menschheit herein, mit globalen Auswirkungen. Schlimme Geschwüre befallen die Menschen. Das Meer wird so stark verunreinigt, dass alles Leben stirbt. Eine globale Hitzekatastrophe stellt sich ein. Aber die Menschen sehen nicht Gott als Urheber, beziehungsweise sie sind nicht bereit, sich zu bekehren. Und mit der sechsten Schale wird jetzt der Weg bereitet für den letzten großen Kampf. Vers 12. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Der Johannes bedient sich hier einer Schilderung eines Bilds, das auf die Eroberung des altbabylonischen Reiches zurückgeht. Seinerzeit kam der Eroberer Kyros, der Fürst aus dem östlichen persischen Reich und dem nördlichen Medien, und nahm die Stadt Babylon durch die Umleitung des Euphrat und die damit verbundene Austrocknung des Flussbettes ein. Jetzt, am Ende der Weltgeschichte, geht es um die Vernichtung des geistlichen Babylons, dem Herrschaftsbereich Satans. Und so wird der Weg für die Zerstörung dieses Babylons durch eine Austrocknung des Euphrats verdeutlicht. Wobei mit den Königen vom Aufgang der Sonne jetzt nicht irgendein weltlicher Herrscher wie einst der Kyros gemeint sind, vielmehr handelt es sich hier um die Heerführer Christi, die direkt aus dem Himmel auf dieses Geschehen eingreifen werden. Und deshalb rüstet der Satan jetzt seinerseits auf, um sich dem letzten Kampf zu stellen, und er sucht Hilfen bei allen Führern der Völker der Erde. Lesen wir weiter, Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Hamagedon. Nachdem die Kämpfer Satans aufgestellt sind, wird das Werk der Engel mit der Ausgießung der siebten Schale fortgesetzt. Vers 17. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Und aus der Stadt wurden drei Teile und die Städte der Heiden stürzten ein und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde, der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Damit ist also das Ende der Weltgeschichte und das Ende der Herrschaft Satans erreicht. Ein globales Ereignis, das die ganze Erde betrifft und das der Erneuerung des Planeten vorausgeht. Wir dürfen also beruhigt sein. Auch wenn sich die Terroristen des IS noch so ungebärdig geben, sie können die Weltgeschichte durch ihr Tun nicht beenden. Gleichwohl sollten wir wachsam sein. Der Herr sagt, er kommt zu einer Stunde, die wir nicht erwarten. Und ich glaube, wir haben gerade in unserer Zeit erlebt, wie schnell sich scheinbar festgefügte Dinge auf dieser Welt verändern können. Denken wir daran, wie schnell der mächtige Ostblock zerfallen ist. Denken wir an die politische Lage, wie sie heute ist. Sie ist keinesfalls stabil. Sie schaut nicht rosig aus. Die Krisenherde in der Ukraine, in Russland, die Krisen in Südamerika, in Afrika, in Asien. Die Welt ist durch Satans Einfluss in Aufruhr. Und wie lange der Herr diesem Treiben noch zusehen wird, ist ungewiss. Deshalb gilt es für uns, gerüstet zu sein. Die Frage, wie man sich am besten auf Harmagedon vorbereiten kann, ist von besonderer Dringlichkeit. Wenn wir Christus in seiner Herrlichkeit kommen sehen, wird es zu spät sein, sich darauf vorzubereiten. Eine Antwort auf die Frage, wer kann bestehen, gibt uns der dritte Engel in Offenbarung 14. Und damit schließt sich der Kreis des heutigen Gottesdienstes. Wir haben mit diesem Wort hier begonnen, Offenbarung 14, Vers 12. Und wir schließen damit. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und dann wird eintreten, was in Kapitel 7 der Offenbarung beschrieben ist. Noch halten die Engel die Winde an den Ecken der Erde zurück. Und ein Engel ist unterwegs, um die treuen Diener des Herrn zu versiegeln, um sie vor der drohenden, kosmisch-universalen Vernichtung zu schützen. Und in der Vision des Johannes steht dann eine unzählige Schar von Gläubigen aus allen Völkern und Nationen vor dem Thron Gottes in weißen Kleidern. Ich wünsche uns, dass wir alle zu dieser Schar gehören und den Herrn in seiner Herrlichkeit wiedersehen werden. Amen. Tja, lieber Vater im Himmel, wir haben uns heute Gedanken gemacht über das, was du uns vorhergesagt hast, auf das Ende der Herrschaft des Satan, auf das Ende dieser Welt in ihrer heutigen Form, auf die Zukunft, die du deinen Kindern bereiten willst durch eine Neuschaffung dieser Erde, wenn du deine Jünger zu dir nimmst. Herr, die Zeichen der Zeit, die sagen uns, dass es eine ernste Zeit ist. Und wir erleben, dass man sich in dieser Welt rüstet und meint, man könne die Botschaft, die du gegeben hast, auf eigene Art und Weise auslegen. Aber Herr, es ist eindeutig, was du uns gesagt hast, was du uns für eine Zukunft vorbereitet hast. Und ich bitte dich, Herr, lass uns die Zeichen recht erkennen und lass uns bereit sein, das zu tun, was du vorhergesagt hast, dass du diejenigen, die deine Gebote halten und nach dir fragen, als deine Kinder zu dir holen willst, dass du sie versiegelst auf den letzten Tag der großen Entscheidung und dass du sie bewahrst aus großer Trübsal. Herr, ich bitte dich, hilf uns, den Ansprüchen gerecht zu werden, die du in uns setzt, dass wir dazugehören zu der Schar, die einst am gläsernen Meer stehen wird, um dich zu verherrlichen. Hab Dank, Herr, dass du an deine Kinder denkst. Amen. Amen.